Ja, grüß Gott, Servus und Hallo an euch alle Abwasserhelden da draußen an den Hörgeräten, die euch wieder uns wieder zuhört. Wir grüßen euch alle. Wir haben heute einen richtig geilen Gast.
Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, Thomas ist schon dabei, hört uns auch zu. Thomas Brüning ist heute unser Gast. Und wir haben auch noch einen vierten Gast, beziehungsweise wir haben hier eine richtige Berühmtheit, und zwar den Alexander, der ist auch dabei, der Host von Schicht im Schacht am Freitag immer. Der ist mit mir, der hat den Nachteil, dass er mit mir die Woche mal verbringen muss und mal sehen muss, wie es im Außendienst bei Unitechnics ist. Und deswegen darf der jetzt auch mal bei so einem Podcast aufnehmen.
Herzlich willkommen, Alex.
Alex. Ja, ich bin froh, hier zu sein. Ich spiele mich die Woche mit Klaus durch. Und jetzt mache ich auch mit bei der Sendung Abwassertalk. Ne? Vielleicht kann ich doch hier noch was lernen. Und ja, ich bin gespannt.
Alex und Klaus sitzen ja nebeneinander. Das wirkt so, als Alex guckt immer so rüber, als wenn er gleich eine Schelle von Klaus bekommt.
Das könnte sein, je nachdem, was er sagt. Und es ist ja auch so, wir müssen ein bisschen Cross-Promotion machen. Alex, wann läuft deine Sendung immer?
Aktuell läuft sie am Freitag, Punkt 13 Uhr, live bei Instagram.
Also wenn ihr euch das gefällt, was Alex hier so erzählt jetzt, dann dürft ihr am Freitag mal bei Instagram einschalten, wenn ihr Follower von unitechnics.de seid bei Instagram.
Oder wenn ihr mal sehen wollt, wie Alex eine Schelle von Klaus bekommt.
Ja, schauen wir mal, ob das passieren wird. Okay. Ja, aber Thomas, wie machen wir das denn?
Ja, Thomas war ja schon mal zu Gast. Thomas war ja schon mal bei uns zu Gast.
Genau.
So, da ging er in der Gruppe unter, und wir brauchen halt sein Wissen hier in dem Podcast.
Und deswegen, ja, das war Folge 10, glaube ich, über die junge
DDR. Genau, da mussten wir immer wieder reingrätschen. Einmal nochmal reinhören in Folge 10. Da mussten wir mal Thomas unterbrechen, weil Thomas erzählt immer sehr, sehr gut.
Das stimmt, wenn ihr euch erinnert.
Und wir wollen mehr von ihm. Und deswegen haben wir ihn eingeladen, ne, zum heutigen Podcast. Und Thomas, erzähl doch nochmal ganz kurz, wo du herkommst, was du machst und wie es dir geht.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, als Klaus auf mich zukam und sagte, Mensch, Thomas, wollen wir nicht mal eine Folge nur mit dir machen? Weil beim letzten Mal war es ja so, dass ihr mich doch immer wieder einschränken musstet in meiner Sprechzeit. Ich komme aus dem wunderschönen Norden, bei Bremen, aus dem Ort Worphausen. Ja, ich bin da seit 30 Jahren, habe mal so ein kleines Auslandssemester in München gemacht. Aber die Heimat hat gerufen. das ist, wo ich herkomme. Ja, was habe ich gemacht? Vom Prinzip her habe ich in Bremen studiert, bin in dem Bereich Energietechnik gelandet. Und jetzt fragt ihr euch, ja, was hat das denn mit Abwassertechnik zu tun? Ja, das habe ich mich auch gefragt nach dem Studium. Und es hing mit meinem ersten Arbeitgeber zusammen. Ich bin im Ingenieurbüro gewesen und wollte da große Maschinen und Motoren bauen und planen. Und die standen halt immer auf Kläranlagen, und so bin ich an die Kläranlage gekommen. Dann ging es weiter, dass ich da auch noch mich ein bisschen weiterbilden wollte, sodass ich ein Studium gemacht habe, nebenberuflich. Und da habe ich dann irgendwann auch mal Klaus kennengelernt und bin dann auch aktiv in die DWR eingestiegen. Und dann war für mich halt Abwassertechnik mein Lebensinhalt geworden. Als dann die Zeit im Ingenieurbüro für mich zu Ende war, ging es zum großen Abwasser-Fähr- und Entsorgungsunternehmen, hätte ich jetzt fast gesagt, zur Hansewasser nach Bremen, und bin da jetzt in der Kanalreinigung und Inspektion tätig oder dafür zuständig.
Das war ja mega schnell, wie du dich gerade vorgestellt hast. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du das so schnell hinkriegst.
Ja, letztes Mal habt ihr gesagt, ich soll mich kurz halten. Ich habe es diesmal versucht.
Thomas, das ist schon mal die erste Begeisterung, ist angekommen. Kannst du noch mal kurz sagen, wie alt du bist? Weil nachher werden die Leute dein Foto sehen und sagen, oh, der hat aber schon viel erreicht. Und das Foto, was ich sehe, ich schätze ihn auf Anfang 20. Wie alt bist du?
Danke, Daniel. Ich bin jetzt 30 geworden in der Corona-Zeit. Also ich bin leider nicht so richtig 30 geworden, weil ich nicht feiern durfte. Ich durfte nicht fegen bzw. Klinken putzen. Wir haben das jetzt verschoben und sind ja fest Überzeugung, dass ich zumindest eine Schnapszahl dann wieder feiern kann.
Ja, okay. Viele machen das ja so. Ich bin ja auch so in den 30ern jetzt. Und viele Freunde wurden auch vergangenes Jahr 30. Und die machen dann 30 plus 1. Die sind jetzt schon bei 30 plus 2. Naja, mal gucken, wie lange das dauert. Ne?
Aber bei meiner Frau wird es einfach 29 minus 1 gefeiert. Oder andersrum. Ja, also meine Frau hat letztes Jahr den 39. gefeiert. Und dann wird einfach nächstes Jahr 39 plus 1 gefeiert. Das ist ja bei Frauen so.
Okay. Ja, gut.
Aber jetzt müssen wir mit unserer ersten Kategorie anfangen. Wir haben so ein bisschen einen kleinen Plan gemacht. Die erste Kategorie heißt Abwasser immer einfach erklärt, Abwasser einfach geklärt. Mhm. Und der Thomas erzählt uns jetzt mal, weil er dafür Experte ist, warum muss man so einen Kanal spülen? Und was macht man da und wozu braucht man das?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Die habe ich mich auch gefragt. Ich sage, warum wollen wir das denn überhaupt reinigen? Letztendlich geht es darum, dass wir den Kanal eine Zustandsbewertung machen müssen für den Kanal. Und wenn man irgendwie in ein dreckiges Loch reinguckt, dann sieht man nicht so viel. Deswegen müssen wir gucken, dass wir es vorher reinigen bzw. spülen. Das ist egal. Und das müssen wir halt unter der Erde machen, weil wir können ja nicht den Kanal einfach rausholen. Das heißt, wir haben da spezielles Hochdruckspülverfahren, dass wir die Kanäle damit reinigen können. Und dann haben wir die Möglichkeit, da mit einer selbstfahrenden Kamera durchzufahren. Und wir haben es mal ausprobiert, es funktioniert nicht. Wenn man den Kanal vorher nicht reinigt, dann sind da noch die ganzen Dreckablagerungen. Man kann das Rohr eigentlich als solches gar nicht erkennen und kann gar nicht sagen, ob ist das dann nun kaputt oder ist das heile? Das ist dann immer so die Frage. Deswegen,
deine Funktion beim Hansewasser ist, du bist zuständig fürs Reinigen der Kanäle und fürs Inspizieren der Kanäle.
Genau, also bei der Hansewasser ist das so aufgeteilt, also wir heißen N42, also wir sind für den Netzbetrieb zuständig, also für den laufenden Betrieb und wir sind 26 Leute insgesamt, davon sind 7 beziehungsweise 8 Inspekteure, die haben ein Kameraauto, haben die und die anderen sind dann, Unterstützer beziehungsweise Reiniger, die dann sowohl die Wasserhaltung machen, weil auch wir haben die Probleme mit irgendwelchen Regenwasserkanälen, die aufgestaut sind. Das ist momentan bei uns ein Thema, was sehr viel Aufwand betreibt, weil ich kann auch nicht durch einen Kanal durchfahren, der voll mit Wasser steht. Da kann man auch nicht so viel sehen. Genau, und das ist so das Team, was ich da führe, beziehungsweise was da für den Betrieb zuständig ist. 2 Disponenten sind noch mit dabei. Ja, das ist eigentlich zu dem, wie es bei der Hansewasser aufgeteilt ist.
Du sagtest ja, Inspektion und Spülung gehen Hand in Hand jetzt. Weil ohne Spülung kann ich nicht bei der Inspektion sehen, was unter dem Dreckbereich da ist. Warum inspiziert man Kanäle überhaupt? Vielleicht kannst du das nochmal in der Kategorie Abwasser einfach geklärt erzählen.
Genau, es geht halt um diese Zustandsbewertung. Das Kanalsystem ist ja schon etwas älter in Deutschland und dadurch, dass es halt alles unter der Erde liegt, hat man so festgestellt, wir müssen da alle 10 Jahre mal reingucken. Das ist so die Vorgabe. Das heißt, wir versuchen das ganze Kanalnetz in Bremen und das ist nicht nur in Bremen so, sondern auch in allen anderen großen Kommunen, Gemeinden, Städten, dass man das versucht, alle 10 Jahre jeden Kanal einmal zu sehen, dass wir nicht irgendwelche Schäden haben, dass wir irgendwelche, kaputten Rohrleitungen haben, dass Wasser nach außen eintreten kann oder Wasser von außen nach innen eintreten kann, weil beides ist ein Problem. Das eine ist einmal ein Problem für die Kläranlage, dass da zu viel Wasser ankommt und wenn Abwasser natürlich nach außen tritt, ist das für die Umwelt bzw. für die Umgebung natürlich sehr schwierig. Und das können wir mit so einer Zustandsbewertung relativ früh sehen, dass wir wissen, wo die Probleme sind, um zu sagen, hey, da müssen wir mal nächstes Jahr bei, um den zu sanieren oder da haben wir noch 10 Jahre Zeit, um das zu sanieren. Aber das Resultat ist, dass sich letztendlich dann ein Planungsingenieur das Ganze anguckt und ein Sanierungskonzept darauf macht, sodass wir dann die Chance haben zu sehen, wenn eine Straße zum Beispiel in Bremen neu gemacht wird, ob dann auch der Kanal erneuert werden muss oder ob der Kanal einfach noch im 1A-Zustand ist, dass das nicht erneuert werden muss.
Macht ihr das schon bei euch wirklich? Also kooperiert oder sprecht ihr da direkt mit euren Behörden, wann welche Straßen wie gemacht werden und baut daraufhin eure, ich sag mal, integrierten Sanierungskonzepte auf?
Das ist natürlich eine spannende Frage jetzt. Das eine ist die Theorie, was du gerade erklärt hast, und dann gibt es natürlich auch die Praxis. Man muss das ein bisschen anders sehen. Also die Hansewasser ist ja, ein Teil gehört noch der Stadt Bremen. Das heißt, wir sind ja von der Stadt Bremen, haben wir so einen sogenannten Leistungsvertrag. Das heißt, wir übernehmen da die Leistung, die eigentlich die Stadt erbringen müsste als Hansewasser, als GmbH. Und das Amt für Straßen und Verkehr, das ist der ASV bei uns, die sind natürlich auch noch ein städtisches Unternehmen und die sind für die Straßenbausanierung zuständig. Und dadurch, dass wir aber auch vom ASV den Auftrag haben, die ganzen Kanäle, was irgendwelche Regenabläufe in den Straßen sind, zu inspizieren und zu betreiben letztendlich. Dadurch wissen wir schon immer ziemlich genau, weil der ASV sagt, okay, die Straße wollen wir irgendwann in 2022 mal sanieren. Dann wissen wir Bescheid, okay, die wollen das sanieren. Dann gucken wir natürlich unsere Kanäle in dem Bereich auch mit an. Und dann haben wir eine Sanierungsabteilung, die das dann zusammenführt und sagt, ja, wir gucken uns genau das an, was das Amt für Straßen und Verkehr macht, wenn die Sanierungsmaßnahmen haben. Andersrum sagen wir aber auch, wenn wir Sanierungsmaßnahmen haben, ob die dann nicht überlegen, ob sie ihre Kanäle mitmachen oder ob sie dann im Bereich Straßenbau eventuell auch was mitmachen.
Liegt ja viel in der Straße. Man will wahrscheinlich nicht, dass heute die Telekom ein Loch macht und dann morgen der Straßenbau und übermorgen Gasleitungen und Stromleitungen und dann hat man nur noch so einen Flickenteppich. Und das kann man dem Bürger dann auch nicht erklären, warum man sagt, ja, letztes Jahr haben wir die ganze Jahr diese Straße gesperrt, um die neu zu machen. Ein Jahr später reißt wieder alles auf, weil da der Brüning meint, da müssen wir die Rohre heil machen, ne? Da sagt ja, der Bürger sich auch immer irgendwann, seid ihr denn bekloppt bei der Gemeinde, dass ihr euch da nicht mal abstimmt, ne?
Genau, und das muss ich sagen, wir versuchen das und wir kriegen das auch ganz gut hin. Also das muss man schon sagen, dass wenn die Straße erstmal auf ist, dann sind auch alle Gewerke dabei, weil auch unsere Muttergesellschaft letztendlich die Struktur der Hanse-Wasser mit der Stadt zusammen, mit den Stadtwerken, mit der EWE zusammen, da geht es dann schon darum, dass wir da doch mehr oder weniger alle im gleichen Firmenkonstrukt sind und auch miteinander sprechen, dass das Ganze auch zusammenpasst.
Okay, wie ist denn das Kanalnetz in Bremen?
Kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen, wie viele Kilometer Kanalnetz, genau.
Also genau. Erzähl mal, wie lange ist euer Kanalnetz, wie sieht's aus und so weiter.
Misch, Trennsystem.
Genau, also unser System ist gewachsen, nenne ich das mal ganz freundlich. Also die Stadt ist natürlich gewachsen. Ja, wie ist man angefangen? Man ist früher angefangen, dass man gesagt hat, wir haben überhaupt erstmal eine Abwasserbeseitigung. Und das ist halt in dem, ich sag mal, klassischen Innenstadtbereich in Bremen. Und das System hat man auch nie auf ein Trennsystem umgestellt, sondern da haben wir wirklich immer noch ein Mischsystem. Aber wir versuchen natürlich, alle neuen Gebiete jetzt in Trennsystem zu machen. Ich weiß nicht, ihr habt das auch irgendwann mal erklärt, den Unterschied zwischen Misch- und Trennsystem?
Ja, aber sag's nochmal, das ist eine der ersteren Folgen, da haben wir es bei Abwasser einfach geklärt, natürlich mal mit unseren Worten erklärt, aber Auffrischung ist für unsere Zuhörer bestimmt auch mal gut. Erklär mal, was der Unterschied ist, wie viel ihr von dem einen, wie viel ihr von dem anderen habt.
Genau, ja, also Alex dabei, der Alex will das bestimmt wissen.
Genau, also in Summe sind es 2300 Kilometer Kanalnetz, die wir in Bremen betreiben. Mhm. Das ist schon relativ viel. Und bei uns ist halt das Problem, dass wir halt ein Kanalnetz haben, was bei NN00 ist. Das heißt, wir haben hier keinerlei Gefälle drin. Also es ist ja jetzt was anderes, als wenn man bei Klaus da unten die Ecke guckt. Da braucht man einen Zwischenpunktwerk und dann ist man schon bei der Kläranlage. Das ist in Bremen ein bisschen was anderes. Dadurch haben wir halt ein relativ stark durchwachsenes Pumpwerksgeflecht, um die Kanäle letztendlich alle miteinander zu verbinden. Also das sind 2300 Kilometer, die wir gesamt an Kanalnetz haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ungefähr halbe-halbe, was Mischwasser und Trennsystem angeht. Also wenn man das aufteilt, wobei dann natürlich Regenwasser und Schmutzwasserkanäle sind ungefähr das gleiche an Länge und dann halt das Mischsystem noch dazu. Das Mischsystem ist halt hauptsächlich in diesen historisch gewachsenen Geschichten. Unser Rathaus in Bremen ist ja weltberühmt, genauso wie der Roland, die Marktplatzgegend. Da ist alles, man geht da nicht bei. Das sind alte, kopfsteingepflasterten Straßen und so, da will man nicht ran. Und deswegen wird man da auch das Mischsystem letztendlich nicht so schnell auftrennen können. Aber in diesen Randgebieten, sage ich das mal so, die jetzt in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, da hat man natürlich schon dann das Trennsystem aufgebaut, dass man da auch die Möglichkeit hat, die Kosten relativ effizient zu gestalten, was die Abwasserableitung angeht, weil jeden Kubikmeter Wasser, den wir transportieren müssen, kostet bei uns viel Geld, weil der läuft nicht einfach runter, sondern wir müssen ihn pumpen. Dadurch versuchen wir natürlich, möglichst wenig Wasser zu pumpen. Das ist so die Aufteilung zu unserem Kanalsystem. Ja, wir haben von bis alles dabei. Also das heißt, wir haben wirklich die kleinen Leitungen dabei in irgendwelchen Stichstraßen, irgendwie 200, 300er Nennweite. Aber wir haben natürlich auch große, alte gemauerte Eiprofile dabei. Aber natürlich auch Großsammler, irgendwie 2,30 Meter mal 3 Meter. Das ist das Größte, was wir haben. Mhm. Das ist natürlich dann auch unterirdisch unsere Schlagadern, sage ich mal so, in Bremen. Die wir aber auch für unser, intelligentes Wassermanagement nutzen, dass wir auch die Kanäle aufstauen können, um eventuell irgendwelchen Starkregenereignissen, als Regenauffangbehälter zu nutzen. Da können wir einen Teil unseres Kanalnetzes auch
für. Erklär mal, was heißt ein intelligentes Wassermanagement? Ist das was Spezielles oder hat das jeder oder was ist damit?
Ja, also es versucht jeder, das zu machen. Und ich glaube, das ist halt sehr unterschiedlich, wie man das hinkriegt. Es geht ja darum, wir haben ein Starkregenereignis. Das heißt, wir haben unheimlich viel Wasser, was in das Kanalnetz eindringt. Hängt natürlich damit zusammen, da seid ihr ja die Profis, wie kriege ich das hin, dass Fremdwassereinschlüsse oder Fremdwasser verhindert wird. Das ist auch in dem ein großes Problem, dass wenn wir ganz viel Fremdwasser haben, was im System drin ist, dann wird unsere Kläranlage überlastet. Wir sind dabei, dass wir natürlich gucken, diese Fremdwasserströme zu vermeiden. Aber das ist immer nicht ganz so einfach, dass wir die ganzen Schachtdeckel irgendwie ja, abdichten,
ähnliches. Ist das Teil deiner Aufgabe, Fremdwasser zu finden und zu suchen? Ist das Teil der Inspektionsaufgabe oder ist das eher, gibt es da eine extra Abteilung für?
Na, wir haben da eine extra Abteilung für, aber die Abteilung sitzt ein Büro weiter als ich. Das heißt, mit denen sprechen wir schon viel zusammen. Und das gehört halt für uns mit dazu. Was wir natürlich bei der Inspektion finden, ist Infiltration. Das heißt, wenn wir irgendwelche Risse im Kanalnetz haben, wenn von außen irgendwelche Grundwasserströme eintreten, das ist natürlich dann schon die Aufgabe der Inspektion.
Habt ihr eigentlich schon Kanäle, wenn sie im Grundwasser liegen, so plangerichtet? Also es bedeutet, ich habe ja gewisse Jahreszustände, wo meine Kanäle im Grundwasserbereich liegen oder manche nicht. Und befahrt ihr ausgerechnet dann die Kanäle, wo ich weiß, okay, der liegt jetzt immer im Grundwasser, den kann ich dauerhaft befahren. Oder ich befahre einen Kanal, wenn er jetzt, ich sag mal, nur im März im Grundwasser liegt, dann befahre ich ihn, um diese Infiltrationsprobleme zu erkennen. Gibt es so eine Überlegung?
Wir liegen halt nicht immer im Grundwasser. Also dadurch, dass die Struktur, ich habe ja gesagt, wir liegen NN, sind wir ungefähr bei null, was so das Stadtgebiet angeht, etwas drüber zum Teil. Aber dadurch, bei uns ist der Grundwasserspiegel relativ hoch gesetzt, dadurch, dass die Weser auch in der Mitte sitzt. Dadurch haben wir, was das angeht, Infiltration erkennen wir eigentlich immer, okay. Wenn sie vorhanden ist. Also ist mir jetzt nicht bewusst, dass wir da also wir gucken da nicht explizit nach. Wo wir natürlich nachgucken, ist, dass wir ein bisschen nach dem Tidenhub gehen, wann die Regenwasserkanäle untersuchen. Da gucken wir natürlich, wenn wir relativ niedriges Wasser haben, dass wir dann in die Regenwasserkanäle reinfahren, dann müssen wir nur halb so viel Wasserhaltung machen. Das ist natürlich für uns schon Thema, aber was die Grundwasserspiegel angeht, das ist für uns so kein Thema.
Okay. Und gehört es zu deiner Aufgabe, auch mit Regenrückhaltebecken und so weiter zu inspizieren und ja, dauerhaft zu betreiben, oder wie ist das? Gehört das genau, Kanalnetz bei euch?
Ja, das ist das Kanalnetz hört an der einen Stelle auf und an der nächsten Stelle fängt es wieder an. Also es ist der Netzbetrieb, die sich auch um die Regenrückhaltebecken kümmern. Also das ist dann bei uns die Abteilung N4 zum Beispiel. Und die Kollegen sagen dann hier, Thomas, wir wollen jetzt die Rohrleitung in das Regenrückhaltebecken rein untersuchen und die aus dem Regenrückhaltebecken raus, die wollen wir auch untersucht haben. Somit haben wir natürlich dann auch mit den Regenrückhaltebecken was zu tun, aber da sind die nur für den unterirdischen Teil letztendlich zuständig, dass wir da schauen, dass wir die Leitung damit inspizieren. Mhm.
Ja, ich hab noch ganz viele Fragen. Habt ihr jetzt erstmal noch Fragen? Sonst würde ich gleich weitermachen.
Mich würde zum Beispiel interessieren, ne, weil du arbeitest ja in Bremen und es ist ja eine Großstadt und wir haben ja von der Inspektion gesprochen, dass man, was weiß ich, alle 10 Jahre das überprüft. Wie behält man da, sage ich mal, den Überblick? Weil ich war nämlich jetzt zum ersten Mal bei so einer kleinen Inspektion dabei diese Woche und habe gesehen, wie aufwendig das ist, überhaupt so einen kleinen Bereich, sage ich mal, festzuhalten. Wie habt ihr da irgendwie eine Regel, wie man das macht?
Ja, also wir sind da in Bremen sehr gut aufgestellt. Wir haben ein Kanalinformationssystem, das sogenannte KISS-System. Da ist jeder Kanal, den wir in Bremen haben, ist da einmal eingemessen, vermessen. Jeder Schacht in Bremen ist da drin. Und da sind auch die ganzen georeferenzierten Daten dazu da, genauso wie die Höhenlagen sind da. Und dann haben wir eine Software, die letztendlich nur für die Inspektion zuständig ist. Das ist unser Betriebsführungssystem. Da gibt es auch unterschiedliche Hersteller, was das angeht, aber eigentlich haben alle großen Kanalnetzbetreiber so ein genanntes Betriebsführungssystem, was genau diese ganzen Sachen zusammenfasst. Und da muss man schauen, wie funktioniert das Ganze. Wir haben 2300 Kilometer und das heißt, wenn wir 10%, also alle 10 Jahre wollen wir die untersuchen, das heißt, wir müssen 230 Kilometer im Jahr inspizieren. Und da gibt es halt ein Jahresprogramm, dass wir unsere Stadt in Stadtteile aufgeteilt haben, die nicht so ganz mit den Stadtteilen im eigentlichen Sinne zusammenhängen, sondern mit den Stadtteilen, wie das Kanalnetz gewachsen ist, zusammenhängen. Das heißt, manchmal wundert sich, wenn wir das dann Bremen Nord nennen, ist es aber eigentlich nicht mehr Bremen Nord, aber der Kanal gehört für uns dann noch her, dass da geschaut wird, dass die Systeme sinnvoll zusammengefasst werden.
Schafft Und ihr das?
Wie bitte?
Schafft ihr das? 230 Kilometer hier?
Natürlich schaffen wir das, Klaus, was für eine Frage. Also wir sind stets bemüht und wir schaffen 230 Kilometer plus minus 10% sind auf jeden Fall immer machbar. Man muss das so überlegen, wenn wir alle 10 Jahre alles gesehen haben wollen, dann kann man das so machen, dass man in den ersten 5 Jahren sich nur die leichten Gebiete raussucht, wo wir dann auch 300 Kilometer im Jahr schaffen. Das ist auch kein Problem. Aber wenn ich dann am Ende die letzten 5 Jahre nur noch so Stückelei machen muss, das funktioniert auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt in Bremen geguckt, dass wir das danach aufteilen, weil wir sind jetzt in der 3. Dekade. Das heißt, wir haben das jetzt schon 3-mal als Hansewasser gemacht. Weil davor wurde das nicht von der Hansewasser gemacht, sondern war es noch ein Eigenbetrieb der Stadt. Und da war das mit der Inspektion auch noch etwas anders gestaltet, sondern da war das nicht ganz so aufwendig. Da hat man das geguckt, fahren wir heute dahin und morgen dahin. Da machen wir uns heute schon mehr Gedanken drüber, dass wir schon am Anfang des Jahres unser ganzes Jahresprogramm sehen. Und wir wissen jetzt auch bis 2028, welche Kanäle wann inspiziert werden. Und dann gibt es ein aktives Rückmeldesystem. Das heißt, die Frage ist ja, wie kriegen wir das überhaupt gestaltet? Wir haben 5 Inspektionsfahrzeuge, die ja auf der mobilen Datenerfassung sagen können, der Job, die Haltung A nach B, haben wir jetzt gefahren. Dann bestätigt er die. Alle 2 Stunden wird ein Abgleich gemacht und dann kommt bei uns im Büro letztendlich die Rückmeldung. Fahrer A hat gesagt, er hat die Haltung jetzt gefahren. Und dann haben wir am Ende der Schicht eigentlich ein relativ genaues Bild, was da passiert ist, wie viel gemacht worden ist. Und das können wir halt von allen Fahrern, von allen Inspekteuren und auch von allen Reinigern kriegen wir das mit, so dass wir dann einen sehr guten Überblick haben und auch eine gute Rückmeldung haben, dass wir wissen, was gemacht worden ist.
Das ist ja auch nicht so alltäglich, dass man diese Informationen so haben darf, ne? Also es gibt ja auch dann bei anderen, ich höre dann immer, dass es ein Problem ist, Überwachung, Mitarbeiter und so weiter. Ist auch nicht so alltäglich, ne? Ist das bei euch eine Diskussion?
Also ja, ist natürlich eine große Diskussion. Es hat aber ja nichts mit Mitarbeiterüberwachung zu tun. Das System könnte es theoretisch, dass wir das live sehen, was es macht, beziehungsweise nicht live sehen, sondern dass sobald er den Job abgeschlossen hat, es dann auch rübergeschickt wird. Das macht aber momentan die mobilen Datenverbindungen noch nicht. Dass wenn wir in irgendeinem Stadtgebiet sind, wo der Empfang einfach schlecht ist, funktioniert das nicht. Dieses alle 2 Stunden ist einfach nur, dass wir mal eben so einen Überblick haben, dass die Dispo auch weiß, wie viel da geht. Das hat mit Mitarbeiterüberwachung grundsätzlich überhaupt nichts zu tun. Das ist halt so ein automatischer Abgleich. Nicht, dass wenn der Inspekteur irgendwas Falsches macht und die ganzen Daten von dem Tag dann verloren sind, dass die dann einfach eben einmal da sind, einfach als Sicherheit. Und am Ende des Tages wird dann einfach ein Datenabgleich gemacht von dem Rechner. Das heißt, die kommen dann an das Netzwerk, werden die angeschlossen und dann wird der gesamte Export dann durchgeführt. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die Daten auf einmal alle rüberkommen. Weil sonst haben wir den ganzen Tag umsonst gearbeitet, wollen wir natürlich auch nicht.
Wie teuer ist das? Also ich interessiere mich mal dafür, also die Vollkosten. Ne? Also wenn ich jetzt Spülung, Inspektion, was kostet ungefähr 1 Meter?
Da fragst du mich etwas. Also ich bin da die falsche Person, die du da ansprichst. Es geht darum, dass jetzt eine externe Firma, zum Beispiel wenn das ein Dienstleister machen würde, der rechnet das etwas anders, als wir das rechnen. Weil der sagt, okay, ich halte meinen Schlauch rein, reinige das, saug das ab, dann fahre ich mit dem Auto weiter, dann komme ich mit meinem Inspektionsauto, fahre das nach und dann sagt er, alles klar, mein Personal kostet das und das. Dann das Auto kostet nicht das und das, dann kommt dann nachher ein Preis bei raus. Ja, das ist bei der externen Firma so. Bei der Hansewasser ist das natürlich anders, weil wir sind für den Netzbetrieb mit zuständig und ich habe einen Personalpool den ganzen Tag zur Verfügung. Die machen aber natürlich nicht nur Reinigung und Inspektion, sondern die haben auch noch etwas andere Aufgaben, die wir dabei haben. Wir haben noch einen Notdienst, der gefahren werden muss. Man kann das sagen, dass die Fahrzeuge einen gewissen Stundenlohn erbringen müssen. Also wir machen auch für dritte Leute letztendlich die Kanalreinigung und Inspektion. Das heißt, wenn jetzt ein großer Industriebetrieb kommt, der kann das dann bei uns schon anfragen, dass wir dann auch bei denen die Reinigung und Inspektion machen. Das ist dann aber immer ein bisschen die Frage, wo ist das Ganze? Also für die Stadt Bremen ist das etwas anders gestaltet als für jetzt einen dritten Kunden, sage ich mal so.
Man sagt ja immer, also das, was meine Zahlen, die ich im Kopf habe, für 1 Meter Inspektion ist ungefähr bei 2 Euro und dann nochmal 2 Euro pro Bewertung. Also so habe ich das immer im Kopf. Ich weiß noch nicht, ob die Zahlen richtig sind. Klaus, kannst du dazu mehr sagen?
Ist es so? Hängt ja wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie groß der Kanal ist, ne? Also ich stelle mir halt vor, der Standard, also wir haben uns ja auch ein bisschen damit beschäftigt, als von unserer Firma her, Unitechnics her, mit diesem Thema Inspektion. Da gibt es ja, wenn man von Inspektion redet, diese Standardtechnik mit Kamerafahrzeug, die geht ja auch nicht für jede Größe, ne? Und ihr habt ja auch nicht nur Kanäle zu inspizieren, sondern ich denke mal, ihr werdet ja auch Bauwerke machen, oder? Also das muss man ja auch anschauen. Wie ist das da bei euch aufgestellt? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, wie groß euer Kanal? 2300 mal 3000 Ei-Profil.
Da ja, das ist ja dann. Rechteckprofil und die Ei-Profile, die müssen begangen werden. Und das ist natürlich ein anderer Aufwand, weil da ist das Thema Sicherheit bei uns mit drin. Das heißt, da brauche ich nicht einen Inspekteur, sondern dann brauche ich halt einen Reiniger, einen Inspekteur, die zusammenarbeiten. Und dann brauche ich noch gewisse Sicherungsposten, beziehungsweise immer noch einen zweiten Mann, Frau, die dann mit aufpassen, dass falls unten ein Unfall sein sollte, dass die Leute dann gerettet, beziehungsweise ja, nie gerettet werden. Von Bergen wollen wir nicht reden. Also der Aufwand ist da schon ein bisschen größer. Aber mit dem, was du gesagt hast, Daniel, bist du nicht ganz verkehrt, ja, was wir auch im Externen ungefähr anbieten können. Okay.
Ich habe eine Frage. Wenn jetzt, das sind ja dann deine planmäßigen Einsätze. Du befährst deinen Kanal planmäßig. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt der Fall, es wird bei der Inspektion festgestellt, dass Hindernisse in dem Kanal sind, zum Beispiel Beton. Beton wurde aus Versehen durch einen Hausanschluss reingefüllt und jetzt hat man das gesehen bei der Inspektion. Was macht man dann?
Ja, also Eine Wurzel ist reingewachsen oder sowas, zum Beispiel.
Genau. Also wir sind für die Zustandserfassung Bewertung zuständig. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo durchfahren und dann kommen wir mit der Kamera nicht mehr durch, dann nehmen wir letztendlich erstmal nur diesen Schaden auf und sagen, hier haben wir einen Wurzeleinwuchs, der ist so groß, dass ich da nicht reinfahren kann. Oder hier ist ein Hindernis, nennen wir das mal, ob es Beton ist oder was auch immer, ist jetzt relativ egal. Das ist dann ein Hindernis. Dann machen wir als nächsten Schritt, dass wir von der anderen Seite reinfahren, weil in der Regel hat ja die Rohrleitung immer einen Anfang und ein Ende. Und wenn ich nicht weiterkomme, fahre ich von der anderen Seite rein, um zu gucken, wie groß ist das denn überhaupt. Weil wenn ich jetzt gegen einen Betonklotz fahre, dann weiß ich ja gar nicht, ist der jetzt 10 Zentimeter oder ist der 3 Meter lang. Deswegen fahren wir dann von der anderen Seite rein, um zu gucken, wie groß ist überhaupt dieses Hindernis und was ist das dann. Und dann geben wir dieses letztendlich weiter und dann ist immer die Frage, kommt es dadurch zu Verstopfung? Wenn es zu Verstopfung kommt, dann ist das in der Priorität relativ hoch angesetzt, dann werden wir da relativ schnell tätig, aber wenn da trotzdem immer noch Wasser durchlaufen kann, das heißt ja nicht nur, weil da ein Teil Verschluss ist der Leitung, heißt es ja nicht, dass sie nicht mehr genutzt werden kann, sondern es kann ja trotzdem immer noch letztendlich die Abwasserableitung sichergestellt werden und dann wird halt geguckt, dass es in einem Sanierungskonzept mit aufgenommen wird. Wenn es natürlich jetzt bei einem großen Kanal ist, dann kann das auch sein, dass wir haben so eine Schnelleinsatztruppe, das sind unsere Kanalmaurer und Standsetzer, dass die das dann sofort rausholen. Das liegt natürlich auch immer im Ermessen des Inspekteurs, wenn der da was findet. Wir gucken natürlich auch, wenn das eine kleine Sache ist, dann schieben wir das mit der Kamera möglichst bis zum nächsten Schacht, dass wir es da dann rausholen können. Wenn wir zum Beispiel mal irgendwas finden, was nicht in den Kanal reinhört, machen wir das auch. Das ist dann erstmal so die erste Chance, dass wir gucken, das, was der Inspekteur rausnehmen kann, macht er auch, dass er das rausholt. Wenn das irgendwie kleine Steinchen sind oder so, ist das überhaupt
nicht. Jetzt wird es nämlich interessant, Thomas. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommen die Storys. Was ist das Verrückteste? Du machst es ja noch nicht ganz so lange. Du machst es jetzt seit 2 Jahren, ne? Zwei Jahre?
Nee, noch nicht ganz. 7 Monate jetzt erst.
Ach so, okay. Fühlt sich schon länger an, auch wie du redest, dass du schon viel länger drin bist. Hättest du jetzt einfach sagen können, 2 Jahre. Okay. Du hast ja jetzt schon ein bisschen dabei. Was war das Verrückteste, vielleicht auch vor deiner Zeit, was ihr da rausgeholt habt? Oder was holt man denn da so raus, wenn man Inspektion macht? Was kann denn da zum Beispiel drin sein?
Ja, das ist mich immer ganz spannend. Als ich meine Mitarbeiter kennengelernt habe, die Inspekteure, das war immer so die zweite Frage, die ich gestellt habe, was ist denn das Spannendste, was du mal im Kanal gefunden, gesehen hast? Und dann kommt immer eine Story raus, und zwar haben wir mal eine Schildkröte gefunden. Und das war dann ein etwas längerer Prozess, diese Schildkröte wirklich in die Richtung zu bringen, dass wir sie bergen konnten, beziehungsweise rausholen konnten. Auf jeden Fall, die Schildkröte hat es dann auch gut überlebt, hat es auch bei uns in die interne Zeitung geschafft. Da haben wir dann so eine kleine Story von gemacht. So, das ist das Highlight, was gekommen ist, was man gefunden hat. Jetzt
kommt die ganz spannende Frage. Wie habt ihr sie genannt? Raphael, Donatello, Michelangelo oder? Raphael, Donatello, Michelangelo, wie ist Scheiße, wie ist der vierte? Ja. Ja, habe ich schon gesagt. Leonardo. Wie habt ihr sie genannt?
Ja, wir haben sie natürlich in die Obhut gegeben von einem Tierschutzverein und die haben dem der Schildkröte, glaube ich, auch einen Namen gegeben, aber den kann ich leider nicht wiedergeben. Bei uns hat sie nur einen Titel bekommen und das ist die Kanalschildkröte gewesen, aber ist natürlich.
Und Meister Splinter hat sie aufgezogen.
Und Klaus, wir kennen uns eher so mit diesen Meister Splintern aus, ne?
Oh Mann. Hey, coole Story. Kanal.
Die Chefs, ja, das war ja der Chef, ne, von den Turtles.
Das war der Meister.
Der Meister, krass.
Also das haben wir geguckt, also in der Jugend, ne? Ja. Mit dem Bösen, mit Krang, dem Bösen, dem Gehirn. Ja, dem Schredder, genau. Ja, aber okay, das. Hast du es auch schon mal erlebt, dass der Kanal interaktiv wird? Wenn du verstehst, was ich meine? Bei den Bürgern?
Ich weiß jetzt noch nicht, was du meinst. Du kannst es ja
mal. Also, ich war mal, das ist vielleicht mal eine Story. Ich war mal bei der Blue Man Group in Berlin. Das ist ja, Blue Man Group kennt man, oder? Diese blau angemalten Leute, die dann irgendwie rumtrommeln.
Pentium-Werbung,
ne? Ja, genau. Und da war ich mal und da haben die halt mit so Farbkugeln rumgeschossen und auf einmal haben die so ein Video gezeigt. Das war so als Unterbrechung gedacht. Und da haben die dann gezeigt, es war so ein Video und da ging das so Lasershow-mäßig und dann so, ja, wir leben alle hängen wir an einem Netz und sind vernetzt untereinander. Ne? Und alle alle Informationen fließen in eine Richtung. Ne? Und dieses Netz ist das Abwassernetz. Ne? Und das Problem ist immer dann, wenn die Informationen nicht mehr in die gleiche Richtung fließen, sondern in die andere Richtung. Und dann wird das Netz interaktiv. Also wenn du verstehst jetzt, was ich meine. Das heißt, habt ihr beim Spülen schon mal einen Rückstau produziert in ein Haus rein? Das habe ich schon mal gehört, irgendwie, dass sowas passiert.
Also gehört habe ich das auch, aber als du von interaktiv gesprochen hast, dachte ich, das geht darum, dass wir den Glasfaserausbau bei uns im Kanal haben, aber dann können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja,
das ist ja noch ein Thema. Aber genau. Wenn man ja in die falsche Richtung zieht, habe ich mal gelernt, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber du kennst dich da vielleicht besser aus, aber wenn man in die falsche Richtung spült und über einen Hausanschluss drüber spült, dann kann es sein, dass der Druck ins Hausanschluss schießt und dass man ein ganzes Badezimmer unter Wasser setzt.
Genau, also dafür müssen wir mal eben kurz einmal angucken, wie sieht denn so ein Hausanschluss an den Kanal an? Also der geht nicht 90 Grad daran, sondern der geht immer mit einem 45 Grad Bogen gegen die Fließrichtung, wird er quasi in die Fließrichtung wird er angeschlossen. Und das heißt, wenn man jetzt gegen die Fließrichtung zieht, dann ziehe ich genau in diesen 45 Grad Bogen das Wasser rein, weil wenn ich den Schlauch da reinlaufen lasse, dann habe ich die Düse da, die quasi nach hinten spült und wenn ich sie dann zu mir herziehe, dann spüle ich genau in diesen Anschluss rein. Und dann kann es sein, dass ein kleiner Wasserschwall mal nach oben gespült wird. Theoretisch gibt es da eine Einrichtung für, die das verhindern soll. Also das Erste ist, wenn wir halt immer in die richtige Richtung ziehen, soll das eigentlich nicht passieren. Manchmal geht das nicht anders, da hast du schon recht, aber wenn man dann mit dem richtigen Druck fährt und ich sag mal so, die Leute bei uns auch, die haben da sehr viel Erfahrung mit, dass die schon schauen, dass die das gut hinbekommen, dass das natürlich nicht passiert, aber wir können das auch nicht ganz ausschließen, dann kann das mal passieren, aber es passiert auch mal, wenn man alles richtig macht, kann das auch passieren, dass mal ein Rückstoß passiert. Eigentlich ist dafür die Entlüftung des Hauses mit da. Ich weiß nicht, ob du mal auf dein Haus geguckt hast. Da hast du ja so einen Abgaskamin, aber du hast da auch eine Entlüftung. Das ist letztendlich die Kanalentlüftung. Es geht darum, wenn mal ein Vakuum gezogen wird, dass dann letztendlich irgendwo Luft herkommen kann und nicht, dass du Wasser ansaugst, dass sich dann so eine kleine Druckstoß bildet. Sobald das Vakuum wieder abbricht, dann kommt das Abwasser halt dir entgegen. Das kann passieren, das gehört mit dazu. Häufig haben wir festgestellt, liegt es an den Anschlüssen der Eigentümer, dass die Entlüftung, ja, wofür habe ich denn so eine Entlüftungspfanne, brauche ich gar nicht, zugemacht, falsch
nennen. Stinkt ja nur raus da oben, ne?
Genau, das ist natürlich das Nächste. Dann kommen die Leute, haben jetzt eine Lüftungsanlage gebaut, haben sich gewundert, dass sie dann irgendwie den Zuluftstrom bzw. Frischluftstrom direkt neben der Entlüftung gebaut haben und wundern sich, warum es in der Bude dann immer nach Fäkalien stehen. Vieles. Ja, nee, das ist, ich wollte das nicht glauben, aber dann gucke ich da oben hin und ich sehe, ich kann dir sagen, warum es bei dir in der Bude so stinkt. Ne? Ja, wieso das denn? Ne? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich sehe, ja, die Abluftseite hättest du gerne neben die Entlüftung bauen können, aber ja nicht die Frischluftansaugung. Das ist ein bisschen sinnfrei. Nein, also wir haben diese Diskussion in Bremen auch. Es ist immer unterschiedlich. Es gibt Gebiete, da ist das mehr. Es gibt Gebiete, da ist das gar nicht. Das kommt immer so ein bisschen auch auf das Baujahr der Gebäude drauf an, die da angeschlossen sind.
Ja, Mensch, spannend. Ist ja auch ein spannendes Thema. Was ist denn so die Zukunft, sage ich mal? Oder woran arbeitet ihr? Wir haben ja auch so ein spezielles Thema schon mal diskutiert. Wie geht's da weiter? Verbessert sich da irgendwas oder ändert ihr irgendwas?
Also was ist die Herausforderung in der kommenden Zeit bei der Inspektion?
Ja, also ich würde sagen, es hängt ja die Inspektion und die Reinigung immer zusammen. Ein Thema ist natürlich in der Reinigung, dass wir ja nicht nur für die Inspektion reinigen, sondern wir müssen natürlich auch reinigen, wenn es zu Verstopfungen kommt und ähnliches. Mhm. Und ich glaube, was ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist einfach die Aufklärung der Bürger, dass man ein Feuchttuch zum Beispiel nicht in die Toilette schmeißt. Mhm. Ich weiß auch nicht, diese Oro, hier diese OB-Stäbchen.
Q-Tips,
schmeiß ich da nicht rein. Man schmeißt auch keine Kondome ins Kanalnetz. Also man wundert sich, was man alles da unten dann sieht und findet und was man auch später in der Kläranlage findet. Das geht alles durch das Kanalnetz durch. Und das sind so Sachen, die gehen da nicht raus. Also es sind mehrere Tonnen Feuchttücher, die wir jedes Jahr aus dem Bremer Kanalnetz rausholen, die wir dann entsorgen müssen, weil irgendwelche Leute meinen, sie müssten das in die Toilette schmeißen. Und das ist so ein Punkt, das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe, die wir haben, was einfach mit, ja, ich glaube, Aufklärung zu tun hat. Damit könnten wir, glaube ich, schon viel, ja, ich glaube, vereinfachen. Genauso wie, dass ich kein Fett in die Toilette schmeiße. Das hilft uns auch schon mal, weil dann hätten wir zum Beispiel auch kein Rattenproblem. Das ist ja auch ein Thema, was ihr mit betreibt, weil wenn ich keine Nahrungsreste in den Kanal schmeiße, dann haben die Ratten da unten nichts zu fressen. Dann haben wir auch keine Rattenprobleme mehr. Weil dann wundern sich die Leute, wenn die dann bei Hansewasser anrufen, oh, bei mir ist gerade eine Ratte aus dem Kanaldeckel rausgelaufen. Dann frage ich mich ja, warum kann die aus dem Kanaldeckel rauslaufen? Also ist schon mal irgendwas mit dem Kanaldeckel kaputt und dann ist da unten auch irgendwas los, dass da irgendwelche Probleme sind, dass da irgendwelche Essensreste sind, dass die Ratten sich da wohlfühlen. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir haben. Und was meine persönliche Ziel ist, diese, ja, ich sag mal, Risiken, die wir haben, wenn wir eine Begehung machen. Das ist ein Thema, wo ich sage, das würde ich gerne vermeiden wollen, weil jedes Mal, wenn jemand einsteigen muss in, ich sag mal, unter die Erde, dann versuche ich das zu vermeiden und das kann man, glaube ich, besser machen. Und da sind wir jetzt auf der Suche auch als Hansewasser, dass wir da die richtigen Lösungen finden, um letztendlich ja die Mitarbeiter zu schützen, was das Ganze angeht. Es gibt immer Gebiete, wo wir es nicht anders machen können. Aber da, wo es geht, bin ich immer der Meinung, sollten wir lieber mit der Kamera das Ganze aufnehmen können, bevor da unten jemand krabbeln muss, kriechen muss, je nachdem, wenn man das überlegt, dass wir so ab 1200er Kanalgröße auch eine Begehung machen. Das ist nicht viel, da muss man schon sehr gebückt durchgehen. Und da muss ich sagen, da sind wir, wie gesagt, auf der Suche, haben da schon ein paar Versuche gemacht. Aber das ist ja auch das Thema, was Unitechnics immer wieder mitbringt. Wollen wir da vielleicht mal durchfliegen oder wollen wir da einen Floß durchschieben? Das sind so die Thematen, die uns natürlich auch beschäftigen, was das Ganze angeht. Was für uns auch noch ein großes Thema ist, die Inspekteure, die schreiben natürlich nicht rein, dass das ein Riss ist, wenn sie da einen Riss sehen, sondern gibt es ein Kürzelsystem zu, was in ganz Europa anerkannt ist. Und da gibt es halt auch schon die ersten Softwarelösungen zu, die das automatisiert vergeben, wenn man einen Riss sieht, dass sie das vermessen können. Und das ist auch ein Thema, was wir jetzt für dieses Jahr und auch wahrscheinlich für nächstes Jahr noch mit auf dem Zettel haben, ob diese, ja, ich sag mal, sogenannte künstliche Intelligenz vielleicht bei uns Anwendung finden kann.
Also ich habe das letztens gesehen von so einer Firma, das ist zwar nicht im Kanal gewesen, aber das ist auch bei uns hier im Dorf gemacht worden. Die habe ich so ein Video gesehen, die fahren mit dem Auto und der Kamera durch die Straße, dann erkennt die Straße automatisch, erkennt die Kamera automatisch über so eine Software, Schachtdeckel, Straßenlaterne, Bordsteinhöhe, hier ist ein Riss in der Straße und so weiter. Und dann kriegst du hinterher eine Auswertung über jede Straße anhand verschiedener Parameter. Alle Straßenlaternen, alle, weiß nicht, ob es Grundstücksgrenzen erkannt werden, aber man sieht auf dem Video richtig schön, wo die Software das alles erkennt. Da habe ich auch gedacht, das muss doch im Kanal eigentlich auch gehen. Wenn die Kamera da durchfährt, nimmst das Video, lässt das über so eine automatische Schnittstelle laufen und dann zeigt er dir automatisch, hier ist ein Riss und so weiter. Du guckst dann nur noch die einzelnen, was die Software mir anzeigt und sagt, okay, ist wirklich ein Riss oder ist gar kein Riss. Und dann lernt die Software, während du der Software sagst, das ist zum Beispiel kein Riss oder das ist ein Riss, dann automatisch, was sie erkennen kann. Also so automatische Lernung, selbstlernende Software.
Und genau, also das ist auch so eine Zukunft, oder? Ja, es die Zukunft nicht, das gibt es. Es gibt mehrere Firmen, die das jetzt anbieten. Einige sind noch im Pilotstadius.
Habt ihr sowas schon?
Wir haben jetzt mit einer Firma da Kontakt aufgenommen. Die haben schon mal 5 Videos von uns ausgewertet, weil wir einfach mal gucken wollten, was können die denn überhaupt? Und wir hatten ein bisschen Angst, dass die viel mehr Fehler erkennt als wir, weil es einfach genauer ist. Ne? Also so ein Inspekteur, der hat so ein Gespür. Wenn ich da 35 Risse sehe, dann überlege ich mir, ich nehme den größten Riss auf und nehme das Rissbild vielleicht auf. Und wenn jetzt die künstliche Intelligenz oder das System dann sagen würde, okay, ich habe hier jetzt 35 verschiedene Risse und nimmt die alle einzeln auf, da hatten wir so ein bisschen Bedenken vor, dass das passiert. Aber da mussten wir sagen, dass wir relativ überrascht waren, dass das so gut funktioniert hat. Dass er einige Sachen etwas anders aufgenommen hat. Aber da, es gibt nicht immer unbedingt richtig oder falsch, sondern man muss eben gucken, die KI ist da einfach etwas genauer oder ich sag mal so, hat kein Lieblingskürzel. Das ist immer so das Sprichwort bei uns. Es gibt so Inspekteure, die haben so ihre Kürzel, die sie am liebsten benutzen, wo man dann die Häufigkeit sieht, dass dann das nicht vielleicht ein Riss ist, sondern dass das dann ein Feinriss oder ein Haarriss ist. Das wird halt unterschieden und da gibt es halt jeden Inspekteur, der das eine mal lieber benutzt als das andere. Das Resultat ist häufig immer das Gleiche oder es ist in der Regel immer das Gleiche, dass dann entweder ein Sanierungsbedarf auffällt oder halt auch nicht. Und das ist so der Punkt, wo man dann gucken muss und da sind wir halt am Schauen, ob das dann mit so einer künstlichen Intelligenz besser wird, ob denn die Qualität der Inspektion besser wird oder ob auch einfach mehr Fehler erkannt werden.
Ich glaube, gerade in dem Bereich muss ich ganz ehrlich mal sagen, ich habe da neulich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, könnten wir gerade in der Abwasserwelt eine disruptive Innovation haben zukünftig? Also ich glaube auch, wenn man die Marktpreise sieht von den Inspekteuren draußen aktuell, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Meine Tendenz ist eher, dass das hochgeht. Dann kommen die öffentlichen Einrichtungen und sagen immer, oh, make or buy. Und dann kommen sie immer mehr hin und sagen, ich mache es selber. Sie sehen aber da nicht das Risiko, wie zukünftig da die Preise eventuell auch fallen könnten. Da sehe ich gerade ein bisschen so das Risiko.
Na, ich finde das einfach spannend auch, ne, was da so passiert. Und erstmal muss ich sagen mal, Thomas, du machst das jetzt 7 Monate. Ich habe schon gedacht, du machst das schon 2 Jahre. Es beeindruckt mich, wie weit du schon in diesen Job reingewachsen bist nach 7 Monaten. Ich kenne ja viele, die das auch machen und die nicht so engagiert davon reden können, weil sie sich nicht so tief in ihren Inspektionsjob reingedacht haben. Das ist vielleicht mal als Feedback an dich. Ich stelle mir ja irgendwann vor, was ich geil finden würde, man nimmt echt so eine Drohne, macht irgendwo einen Schachtdeckel auf, schmeißt sie da rein, ne, so eine kleine, die auch in 150er Leitungen reinfliegen kann. Und die fliegt da einfach durch, nimmt alles auf und meldet sich bei mir, wenn irgendwas ist. Das wäre ja geil, weil dann müsstest du dich eigentlich nur noch dann kümmern, wenn du eine E-Mail kriegst und so weiter. Oder vielleicht gibt es da noch gar kein E-Mail mehr, sondern es wird in meine Brille reinprojiziert, während ich am Strand liege. Und Achtung, Verstopfung an der und der Stelle. Und dann muss man nur noch sagen, ja, bitte hier Auftrag an externen Dienstleister, bitte machen. Und dann kann man weiter. Muss man nur eine Entscheidung treffen.
Müssen das wir ist aber so Spülstation haben, ne? Dann hat das Pumpwerk, das zieht automatisch so einen Spülschlauch in den Kanalabschnitt, was zum Pumpwerk läuft.
Ja, und die Drohnen haben Laser drauf und schießen die Ratten gleich ab und was weiß ich. Also da kann man, glaube ich, noch so richtig rumspinnen. Ne? Wir sind ja eine sehr konservative Branche, sag ich mal. Und ich glaube, das ist so beim Bierchen, bei einer Veranstaltung hat man öfter mal solche crazy Ideen. Aber man sieht ja, dass es dann irgendwann doch in die Richtung läuft. Ne? Das, was man bei Star Trek und Star Wars vor 20 Jahren sich schon ausgedacht hat, irgendwann wird es dann so, vielleicht ist das so Gamification-mäßig, dass du dann nur noch am PC sitzt und dann wie so ein Computerspiel durch den Kanal fliegst und irgendwann alles weg.
Eine Drohne mit einem Laserschwert
fliegt und dann siehst du eine Ablagerung und willst die wegballern und dann irgendwann musst du die Bombe beim Todesstern platzieren und dann fliegt alles in die Luft und dann hast du deinen Arbeitstag vollendet sozusagen. Das wäre geil. Dann würde ich auch Inspekteur machen bei dir, Thomas.
Ja, wie gesagt, also wir sind da, was das angeht, Forschung ist nicht unsere große Stärke bei der Hansewasser, aber wenn die ersten Ideen da sind, sind wir immer sofort auch dabei. Also auch das Thema mit der Drohne, das ist jetzt für uns, wo wir sagen, gerade bei diesen großen Kanälen wollen wir das machen. Und da muss man auch sagen, es geht ja auch darum, die Inspekteure, die vor 25 Jahren angefangen haben, da war, ich sag mal, eine Dreh-Schwenkkopf-Kamera, das ist so der Standard, der heute ist, war so das Nonplusultra. Und wir fahren da halt immer noch mit. Wo sind die Innovationen? Wie will ich denn junge Leute dazu überzeugen, die mit unter 30 zu uns kommen? Und das ist natürlich genau das Thema. Wenn ich sage, hey, wir fliegen da mit einer Drohne rum. Heutzutage, jeder kann sich eine Drohne relativ einfach im Internet kaufen. Das ist nicht mehr für irgendwie spezielle Leute, sondern es ist für die Masse geworden. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, wo ich dann auch sagen muss, wir müssen natürlich auch immer gucken, dass wir Personal finden. Da haben wir ja auch immer drüber gesprochen. Das ist halt ein Thema. Also die Abwasserbranche, wir sind nicht so wirklich sexy, aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir uns da einfach immer attraktiver machen, wenn wir einfach ein bisschen gute Technik da haben, dass die Leute sagen, jo, wenn wir bei Hanse Wasser anfangen oder auch bei einem anderen Abwasserunternehmen, dann sind wir einfach bei einem modernen Unternehmen, was auch bereit ist, mal was Neues auszuprobieren. Und das versuche ich halt auch mit meinem Team umzusetzen, dass wir da mal was machen, was nicht der Standard ist, was ja halt wie Jummer so muckt, das muckt wie nicht anders. Das ist immer so der Spruch dann bei uns.
Das hat keiner verstanden, der nicht aus Bremen kommt oder aus dem Norden kommt.
Ja, also es geht ja letztendlich darum, das, was wir immer so gemacht haben, wollen wir so weitermachen. Und das ist halt nicht meine Intention, sondern ich bin der Meinung, dass man auch mal was Neues ausprobieren muss. Weil sonst, Stillstand.
Also wenn ihr jetzt zuhört, unsere Zuhörer, ihr müsst euch bei Hanse Wasser bewerben. Es ist ja sowieso, ihr seid ja sowieso ein dynamisches Unternehmen, dadurch, dass ihr so ein bisschen diesen Wirtschaftlichkeitsgedanken auch durch eure Firmenstruktur natürlich sehr viel mehr verinnerlicht habt. Ruft beim Thomas mal an, wir stellen ja die Kontaktdaten sowieso rein. Ansonsten, du hast, glaube ich, so einen guten Punkt gerade gebracht. Ich gehe mal ein bisschen weg von deinem jetzigen Job. Du bist ja auch in der jungen DWA aktiv und wir wollen ja in der jungen DWA auch dafür sorgen, dass Abwasser sexy wird. Was machst denn du in der jungen DWA so? Erzähl mal. Und warum machst du da mit? Was ist da geil dran? Du warst ja damals, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in Folge 10, aber nimm doch die Hörer nochmal mit.
Ja, also ich bin... Ja, wann bin ich aktiv geworden? Also es fing natürlich so mit dem Studium an in Weimar, als wir in der Kneipe gesessen haben, ganz gemütlich, und wir haben mal über Wasser geredet und haben halt festgestellt, das, was wir da machen, ist einfach cool. Und wenn wir da wirklich was tun, wir haben es damals ausgerechnet, wie viele Jahre das Leben verlängert wird durch die Abwassertechnik, dann macht man sich so Gedanken, das, was wir da machen, ist was Gutes. Und wenn man was Gutes machen will, dann will man auch mit Leuten zusammenreden, die das gleiche Gute machen. Und da haben wir dann festgestellt, oder habe ich festgestellt, dass die DWA da der Interessenverband ist für die Leute, die in der Abwasserwelt zusammenkommen wollen. Und dadurch bin ich dann zur DWA gekommen. Und für mich war das so, ich habe lange in einem Verein aktiv gearbeitet und wurde dann altersbedingt nicht mehr so ganz da gebraucht. Das war die Landjugend bei uns. Und dann war das so, was machst du jetzt mit deiner Freizeit, die du sonst ehrenamtlich aufgebracht hast? Und ich war halt mit der Abwasserwelt so ein bisschen verliebt. Und dann habe ich gesagt, Junge, DWA ist genau das Richtige, als wir dann angefangen haben, unsere Vorsitzende damals zu wählen. Und ich glaube, wir haben da schon was geschafft. Ich habe mich dann aufstellen lassen als Beiratsmitglied, bin da stellvertretender Beirat für den Bundesbeirat. Und eigentlich geht es ja nicht darum, was man da ist, sondern es gibt so eine Siebener-Gruppe, wo wir viel mitgemacht haben. Und man stellt jetzt fest, dass wir auf immer mehr Schultern das Ganze verteilen können und dass wir langsam was in der DWA bewegen können. Dass die junge DWA eigentlich nicht mehr die junge DWA ist, sondern dass wir immer mehr zur DWA werden, weil was wir da machen, ist schon wirklich gute Arbeit. Das ist das, was mich so an der jungen DWA gereizt hat und natürlich auch die Zusammenkunft mit anderen Leuten sprechen. Ich brauche nicht mit jemandem reden, der 65 ist, warum er sich damals entschieden hat, in die Abwasserwelt zu gehen, sondern ich will das von jemandem wissen, der in meinem Alter ist. Deswegen die junge DWA. Ich bin da aktiv halt auch im Norden hier bei den Stammtischen. Versuche eigentlich immer überall dran teilzunehmen. Den einen oder anderen habe ich auch mal mitorganisiert. Da kann ich auch nur für werben, kommt mal zu einem Stammtisch vorbei, egal wo.
Wenn ihr das rausfinden wollt, wo euer Stammtisch in der Nähe ist, könnt ihr gerne auf www.dwa.de gehen und dann findet ihr unter dem Reiter Junge DWA die Stammtische und wer wo ist. Dein Stammtisch ist der Stammtisch Nord, ne?
Genau, also der heißt Nord, aber wir verteilen uns auf Hannover, Hamburg und Bremen immer im Wechsel. Das heißt, wir haben immer so einen guten Austausch, weil Hanse Wasser unterstützt das, Hamburg Wasser unterstützt das und auch die Stadtentwässerung Hannover unterstützt das, genauso wie die Leibniz-Universität, dass wir da immer so die Möglichkeiten haben, dass wir so gute Anlaufstellen gefunden haben, wo wir zusammenkommen. Und auch so, ich sag mal, eine Freundschaft zwischen den jungen Abwasserwirtschaftlern und von Bremen und Hannover und Hamburg gekommen ist, dass man die ganz gut kennt, muss man sagen. Also ich sag mal, von den Hamburgern, mit denen haben wir wirklich guten Kontakt, dass wenn ich da jetzt wissen will, wer in dem Bereich zuständig ist, die kenne ich da, gerade was die jungen Nachwuchskräfte da angeht, dann weiß ich, wen ich da anrufen kann.
Also wer den Thomas mal kennenlernen will, ist auch ein cooler Typ, der kommt einfach mal zum Stammtisch Nord, wenn der dann mal wieder hoffentlich mal wieder stattfindet, kann ich nur empfehlen. Ich war da auch schon mal zweimal dabei, sind immer ganz lustige Leute dabei, aber auch bei den anderen Stammtischen natürlich. Ja, was kann man denn sonst noch so von dir lernen? Du musst jetzt mal ein bisschen Werbung machen, du machst ja noch ganz viele andere Sachen und bist mega aktiv.
Ja, ganz spannend
ist. Zuhörern, Erzähl mal unseren Zuhörern, was du sonst noch so machst, was sonst noch so interessant ist, was man über dich wissen muss.
Es ist ganz spannend, dass wenn man sich mit Abwasser und mit dem Zusammensetzung von Abwasser zusammen auseinandersetzt, dann kommt man auch manchmal auf das Thema Ernährung, weil letztendlich, wenn wir Menschen uns nicht ernähren würden, dann würde es auch keine Abwasserwelt geben. Ja, und diese Ernährungsgeschichte, die, ja, ich sag mal so, seitdem ich geboren bin, war das immer ein Thema. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und da sind wir quasi von einem Milchviehbetrieb der Hökernfahren war. Für alle, die nicht wissen, was Hökern ist, wir sind früher vom Land aus nach Bremen reingefahren mit so einem alten VW-Bus. In Weiß war der noch, so ein T2 bzw. T3 war das nachher dann schon. Und dann sind wir da von Haustür zu Haustür gefahren in unserem Stadtgebiet. Das war dann so aufgeteilt von den ganzen umliegenden Landwirten und haben dann da ja die Waren verkauft, die wir letztendlich angebaut haben. Und irgendwann standen wir auf dem Markt und ja, dann haben wir festgestellt, was kann man denn auf dem Markt am besten verkaufen, und das sind Kartoffeln. Und das war so ein kleines Standbein, was wir dann hatten. Und ja, irgendwie habe ich da immer Spaß dran gehabt am Verkaufen von irgendwelchen Waren und von einigen von Nahrungsmitteln. Das war immer so das Thema. Und ja, um mein Studium zu finanzieren, habe ich das Ganze dann gemacht und hatte da so viel Freude dran. Aber als ich mit dem Studieren durch war, hatte ich auch einen Vollzeitjob, dass das nicht mehr so ganz passte, dass ich noch auf den Markt fahren konnte. Die Lage wurde auch immer schlechter, um damit Geld zu verdienen. Und nur der Spaß deswegen habe ich dann gesagt, passte das nicht. Und dann habe ich auch noch ganz viel nebenbei gemacht, dass ich ja noch nebenbei studiert habe. Aber jetzt war so ein bisschen Zeit und mein Bruder macht die Landwirtschaft weiter, weil sonst wäre ich ja jetzt hier nicht beim Abwassertalk, weil ich in der Abwasserwelt bin, aber die Landwirtschaft geht weiter. Dass wir also diese Leidenschaft der Kartoffel immer noch da ist. Und da stecke ich momentan sehr viel Zeit rein. Also wir haben einen Online-Shop gegründet. Klaus kann ja nachher mal von berichten, was er alles so Schönes bekommen hat.
Erzähl mal, wie heißt denn der Online-Shop?
Genau, das ist www.worpsweder-perle-hofladen.de.
Ja, das muss man genau sagen. www.worpsweder-perle-perle.de.
Genau, also da kommt man auf jeden Fall auf den Online-Shop.
Ich war ja in deinem Online-Shop und ihr baut das so nach und nach aus, ne? Was man immer mehr kriegt und ja, könnt ihr mal. Also ich hab da Bratkartoffeln gemacht. Zwiebeln habe ich auch noch bestellt bei dir. War ganz gut und man lernt ja auch ein bisschen, wie das mit den Online-Shops heutzutage funktioniert. Ich glaube, das wird in unserer Branche auch noch einziehen, dass wir alle Online-Shops und immer mehr da kaufen können. Und es ist ja in unserer Branche noch gar nicht so üblich, dass man in Online-Shops einkauft, ne? Und von daher lernt man da auch ein bisschen was über neue Technologien, finde ich schon immer spannend, muss ich sagen.
Ja, ja, und das ist also, wie gesagt, alles rund um die Kartoffel gibt's da bei uns. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, mein Hobby, meine Leidenschaft, die damit durchkommt. Aber das ist dann auch mal so ganz spannend, wenn ich dann auch mal andere Online-Shops angucke, Klaus, auch den von Unitechnik, dann sieht man so, Mensch, wie machen andere Leute das? Ist das ja das Thema? Weil wir haben zum Beispiel auf der Arbeit diskutiert, warum bestellen wir nicht in einem Online-Shop unsere Sachen, die wir brauchen? Ja, und dann wurde gesagt, nein, das können wir nicht machen, wir bestellen das lieber auf direkten Wege. Aber ich glaube, das Thema, was du angesprochen hast, in 10 Jahren werden wir das alles über einen Online-Shop machen. Und dann ist es egal, was das für Waren sein werden, dann wird das das Übliche sein. Es fängt ja heute schon an, dass die ländliche Struktur, dass die Läden das immer schwerer haben, ja, aber manche Sachen kriegt man da auch einfach nicht. Und das ist genau diese Intention, warum haben wir jetzt Kartoffeln, warum müssen wir unsere Kartoffeln online verkaufen, weil man so gute Kartoffeln woanders nicht kriegt. Das ist so dieser Unterschied, das liegt bei uns mit an dem Boden und das ist genau der Punkt. Und ich möchte das natürlich niemand anderem vorenthalten, unsere Kartoffeln zu essen. Deswegen haben wir uns dafür entschlossen, diese Kartoffeln auch online zu verkaufen. Und was ganz wichtig ist, was Klaus gesagt hat, bei uns geht's halt rund um die Kartoffel. Zwiebeln und Kartoffeln passt immer zusammen. Bratkartoffeln, das beste Beispiel. Als nächstes, ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen, kommt die Gewürzschiene mit dazu. Und ja, und die flüssige Kartoffel wird dann auch in näherer Zukunft
also
mit in den Online-Shop einziehen. Genau, Wodka beziehungsweise alles, was man aus Wodka machen kann.
Nicht dass euch
Frank... Ich sage nur Wodka, Ahoi.
Und nachher bei Höhle der Löwen zu sehen bist, ne?
Ja, warum nicht?
Wenn du so richtig in der Start-up-Food-Branche
bist. Wenn Thomas bei Höhle der Löwen auftritt, ey, dann steige ich ein. Ich kaufe 25% deiner Firma für x Euro. aber das ist doch cool. Ich finde das immer cool, wenn Leute auch nebenbei noch irgendwie aktiv sind. Du bist ehrenamtlich aktiv, du bist sonst Hans Dampf in allen Gassen und ja, solche Leute brauchen wir bei uns in der Abwasserbranche auch, die auch innovativ vorausdenken und mitmachen, und das finde ich, schätze ich auch an dir, deswegen haben wir dich auch mal eingeladen. Und ich glaube, das war auch ganz interessant, was wir heute so alles gehört haben. Daniel, wie sieht's denn aus? Hast du wieder 5 Fragen noch? Oder?
Die habe ich noch, nochmal an alle, die jetzt zuhören. So. Shownotes findet ihr wieder, auch die Links, ne, zum Shop, wenn ihr gute Kartoffeln kaufen möchtet, findet ihr wie immer in den Shownotes, auch Thomas Kontaktdaten, falls ihr euch bei Hansewasser bewerben möchtet und so weiter.
Da kriegt er gleich noch. Ja, das ist doch richtig. Wir müssen ja hier Werbung machen für unsere Kollegen und ich glaube, ich kenne noch ein paar andere Kollegen bei Hansewasser, auch schon vor Thomas, und ich sage, das ist ein junges, hippes Unternehmen, was ihr habt, muss ich wirklich sagen. Und ja, von daher, ja, Bremen ist halt leider so weit weg von Schwerin und von Stuttgart, deswegen kann ich mich leider nicht bei euch bewerben, aber wenn ihr dann das hier unten auch übernehmt, dann komme ich da dazu.
Okay, in diesem Sinne, Thomas, wir haben nochmal 5 Fragen vorbereitet, kurze, knappe Fragen, deine Stärke, die zu beantworten. Bist du bereit?
So. Ja, ist er.
Ist er. Kanal oder Kläranlage? Du sagtest ja, du kommst
ganz
aus
dem Kläranlagenbereich.
Bist jetzt im Kanalbereich?
Es hat beides seinen Charme und ich muss sagen, mir gefällt beides sehr gut und frag mich bitte in 5 Jahren nochmal.
Okay, Frage zurückgestellt. 5 oder 15
Jahre? Er will nur noch mal auftreten bei uns, Daniel. Er will nur noch mal auftreten in 5 Jahren. Deswegen.
Ja, dann sind wir bei Folge 263 und dann kommst du wieder.
Sehr gut, habe ich mir notiert. Okay.
5 oder 15 Jahre Kanalinspektionsabschnitte?
10 Jahre ist, glaube ich, genau die goldene Mitte, die man da nehmen sollte. Aber wenn ich aus Betreibersicht spreche, ist natürlich 15 Jahre für uns angenehmer, weil 5 Jahre ein Mordstempo wäre, gerade wenn es so ein großes Kanalnetzsystem ist wie bei Hansewasser.
Alles klar. LoRaWAN oder GSM?
Das ist ja eine super Frage, wie du jetzt einen Kanalnetzbetreiber fragst. Ja.
Ich weiß aber, dass Hansewasser und die Stadt Bremen mal darüber nachgedacht haben, LoRaWAN zu integrieren, ne? Bei sich im gesamten Stadtnetz. Ich weiß nicht, ob es das sogar gibt.
Kann durchaus sein. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kenne das aus dem Pumpwerksbereich, dass es über GSM läuft und dann über eine eigene, über ein eigenes Netz läuft, ja.
Misch- oder Trennsystem?
Ja, das ist für mich eigentlich eine ganz klare Antwort, dass es ein Trennsystem ist, weil es ist einfach besser für die ganze Umwelt, aber es wird leider nicht ohne Mischsystem funktionieren.
Ach, du sagtest ja, ihr saßt mal zusammen, habt Berechnungen durchgeführt, wie viel länger man leben kann, ne, durch die Abwasserentsorgung. Gibt es da auch eine direkte Korrelation zwischen Misch- und Trennsystem? Habt ihr das rausgerechnet?
Das wäre natürlich die nächste Sache, die man mal machen könnte. Ich glaube, dafür müssen wir noch mal zusammen Bier trinken, dass wir das genau zusammenkriegen.
Also was vielleicht kann man das noch mal erklären. Das ist vielleicht noch mal ein spannende, wenn ich noch mal kurz abbiegen darf, wie wir das gemacht haben. Also wir haben eigentlich uns darüber unterhalten, dass unsere Branche nicht sexy ist, auch für alle Zuhörer. Und das Thema war ja, oft ist es halt sexier irgendwie in der Automobilbranche. In Bremen gibt es ja auch Mercedes zu arbeiten. Ne? Warum sollte man zu Hansewasser gehen und nicht zu Mercedes? Und da haben wir halt gesagt, naja, unsere Branche hat halt dafür gesorgt, schon vor etlichen Jahrzehnten, ne, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass einfach das Abwasser nicht mehr auf der Straße den Berg runterläuft. Ne? Und solche Sachen wie Cholera, Typhus, was weiß ich, haben wir halt deswegen nicht mehr, weil wir ein Kanalnetz haben und eine Kläranlage, die das nicht mehr ins Gewässer einleitet. Ne? Und das ist natürlich schon dafür verantwortlich, dass wir unsere Enkel aufwachsen sehen können und nicht mehr nur unsere Kinder. Ne? Und wenn man dann fragt, naja, ich arbeite dafür jeden Tag, dass die Lebenserwartung nicht 50, sondern 80 Jahre ist. Ich weiß nicht genau die Zahl, ne? Aber das ist schon ein Thema, was natürlich diese Lebenserwartung extrem gehoben hat. Und wenn man dann mit diesem Selbstbewusstsein sagt, ja, ich arbeite daran, dass ihr eure Enkel aufwachsen sehen kann. Und wenn man dann diese Nackenhaare bekommt, wenn man darüber mal nachdenkt, ne, was ist das Wichtigste im Leben eigentlich? Und dann zum Beispiel zu jemandem bei Mercedes sagt, und du arbeitest bei Mercedes und schraubst Autos zusammen, auch ein guter Job. Weißt du, wenn man das so versteht, und dann ist das natürlich was ganz, das ist das, was der Thomas vorhin gemeint hatte mit dem, ne, warum auch das auch ein geiler Job ist, den wir machen. Ne? Auch eine sehr, sehr hohe intrinsische Zufriedenheit erzeugt. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber so sehe ich das eigentlich. Das hat Thomas, glaube ich, auch so gemeint. Ne?
Genau, das ist aber ja die richtige Frage, die du gestellt hast. Warum machen wir denn das, was wir tun? Und das ist genau der Punkt, den man damit beantworten kann. Also jeder hat ja sein Warum. Wenn er bei Mercedes am Band steht, dann sagt er ja, weil ich die geilsten Autos der Welt zusammenbaue. Und ich sage halt, weil wir in der Abwasserbranche Leben verlängern, weil wir was für die Umwelt tun, weil wir was Gutes für die Region tun können.
Alles klar, dann haben wir das Trennsystem eingeloggt. So, letzte Sache. Öffentliche oder private Abwasserentsorgung?
Ja, also ich arbeite bei der Hansewasser, was ja nun eine privatisierte Geschichte ist. Ich glaube, dass die Abwasserbranche in einer, also wir sind nur zu 74,9% privatisiert, der Rest gehört noch zur Stadt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Stadt immer noch und die Kommune Einfluss auf die Abwasserableitung und auch über die Abwasserbehandlung hat.
Jetzt hat sie die Sprache verschlagen.
Jetzt ist er getrennt worden von Hansewasser. Jetzt ist er rausgeschmissen worden.
Privatisierung.
Thomas, du musst noch mal sagen, du bist gerade rausgeschmissen worden. Wahrscheinlich hat Hansewasser dich abgekapselt.
Achso.
Sag nochmal. Entschuldigung.
Okay, also die Hansewasser ist ja ein privatisiertes Unternehmen, aber nur zu 74,9%. Der Rest gehört immer noch der Stadt Bremen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass immer noch ein bisschen Einfluss der Stadt auch vorhanden ist. Und ich glaube auch, dass eine Kommune das nicht komplett außer Acht lassen sollte, sich da Gedanken drüber zu machen. Weil dann sagt man, okay, Hansewasser macht das bitte und hat da keinen Blick mehr drauf. Das funktioniert als Stadt nicht und auch als Kommune nicht. Ich glaube, es kann woanders funktionieren, aber ich glaube, in Deutschland mit der politischen Struktur, wie es momentan ist, wird es nicht funktionieren. Ich sage mal Beispiele Berlin. Hat man gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Es hat, glaube ich, nur viel Geld gekostet. Es wurde verschlungen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Sache, eine Teilprivatisierung funktioniert, weil der ganze Prozess effizienter wird. Weil das Beamtentum ist auch in der Abwasserwelt noch vorhanden gewesen. Und ich glaube, da hilft eine Privatisierung, um diesen ganzen Prozess effizienter zu machen. Aber es wird nicht funktionieren, das komplett zu privatisieren.
Alles klar. Gut. Finde ich gut. Ansonsten, was möchtest du noch unseren Zuhörern mitgeben? Viele junge Leute dabei, natürlich auch ein paar ältere. Gib denen nochmal was mit.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, wenn man den Spülknopf drückt, dass das sehr viel Arbeit beinhaltet und dass man sich überlegen soll, was will man in die Toilette reinschmeißen und was will man nicht in die Toilette reinschmeißen. Und da kann ich nur sagen, ganz wichtig, lass bitte die Feuchttücher aus der Toilette.
Alles klar. Klaus, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, bevor ich meine letzten Worte, Thomas, erstmal danke, dass du dabei warst.
Geile Sache. Dank, Thomas, ja.
Gerne. Freut mich immer, wenn wir uns mal wieder länger unterhalten. Und da kommt immer was Cooles bei raus. Danke für auch die fachlichen Input. Hat Spaß gemacht. Und ja, die letzten Worte sind wie immer: Pantarei, das Wasser fließt immer bergab.
Leute. Auch mit Feuchttüchern.
Auch mit Feuchttüchern, aber auch ohne.
Ne? Also. Mit ohne, Leute. Bis dahin. Ciao.
Ciao. Ciao.